Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Tietjen talkt. Es ist ja bekanntlich Abi-Zeit in Norddeutschland. Für meinen Gast ist das aber noch lange hin. Sie hat nämlich gerade erst die mittlere Reife abgelegt und nicht mal die sieht man ihr an. Sie sieht wirklich aus, als hätte sie gerade eine Gurkenmaske und 3 Wochen Mallorca hinter sich. Guten Morgen, Isabel Varell, du junges Ding.
Guten Morgen, Bettina Tietjen, du lecker Mädchen, sagt man in Köln.
Stimmt. Ist es nicht ein bisschen früh für eine Autobiografie?
Ach, danke für das Kompliment. Ja, also ich meine, ich bin auf jeden Fall wesentlich älter als, wie heißt der, Justin Bieber? Der hatte auch schon eine.
Das stimmt auch wieder. Das ist ja nun auch,
ich könnte seine absurd. Großmutter sein.
Ja, also ja. Mittlere Reife heißt das Buch über Isabel Varells Leben, das sie gerade fertig hat und was sie erwartet in den nächsten beiden Stunden hat, damit zu tun. Es ist nämlich eine Achterbahnfahrt durch das bewegte Leben von Isabel. Es könnte Ihnen eventuell schwindelig dabei werden. Anschnallen bitte und ab geht's. Isabel Varell ist zu Besuch bei NDR 2. Sie war auch schon mal bei mir zu Gast bei Tietjen und Hirschhausen. Was Eckart von Hirschhausen damals nicht wusste, Guido Kanz und sein Verstehen Sie Spaßteam waren auch dabei. Und Isabel Varell war der Lockvogel. Und was für einer. Hören Sie mal.
Was hättest du denn gern? Einen leidenschaftlichen Kuss, einen zärtlichen Kuss, einen Kuss vom Sex?
Kurz nach dem Sex geht es auch.
Okay, also dann lass uns jetzt mal machen. Ja. Zunge hinten parken, Kopf zur Seite.
So, also ich war ja nun selber dabei.
Du warst meine Komplizin.
Ja, ich war ja die Komplizin. Man durfte ja nicht sagen. Aber wie schätzt du das ein? Also ich habe Eckart als äußerst verlegen erlebt. Wie küsst er überhaupt?
Also ich finde, er hat lecker geschmeckt und gut gerochen. Und ich finde sowieso, dass es ein toller Typ ist. Aber es war, weißt du das noch, Bettina? Das war so schwer. Ich habe Tage davor schon nicht schlafen können. Und man hat mir vorher gesagt, der ist gut reinzulegen in eine bestimmte Richtung, wenn er dann mit Emotionalität konfrontiert wird. Das kann er nicht so gut handeln. Und die Bettina wird das auch ein bisschen so hinlenken. Da kann dir nichts passieren. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, das ist ein hochintelligenter Mann. Den kann man nicht reinlegen. Und auch die Vorschläge, die im Raum standen, das wusste ich, die können nicht funktionieren. Also musste ich alleine es einfach laufen lassen. Ich habe gemerkt an seinem verdutzten Gesicht, dass er wirklich völlig auf dem Schlauch stand und wie er mir später sagte, er hätte am liebsten die Sendung abgebrochen. Ich bin auf jeden Fall dann im Nachhinein sehr glücklich gewesen, dass er es nicht gemerkt hat. Aber was dann so schlimm ist, dass die Leute einem danach dann sagen, auch die Runde bei euch, eure Gäste, es hat ja niemand was gewusst. Nee. Und die gucken mich dann an und haben dann hinterher zu mir gesagt, ja, also ich könnte sowas nicht. Man schämt sich so.
Warum das denn? Ach so, weil du ihn reingelegt hast.
Ja, nee, weil man so Seiten von sich zeigt, die man ja eigentlich nicht in sich hat. Du musst eine Szene spielen mit einem Gegenüber, das das gar nicht weiß. Und du zeigst auch Lautstärken von dir und Momente, in den Momenten, wo du denkst, die anderen glauben dir das jetzt. Also man schämt sich. Ich habe mich total in Grund und Boden geschämt. Was sollte ich denn sagen auf diesen Satz? Ich könnte sowas nicht. Ja, ich kann das eigentlich auch nicht, aber ich musste das. Ich habe Geld dafür gekriegt.
Du hast natürlich auch großes schauspielerisches Talent, muss man auch sagen.
Also das ist wirklich auch das Schwierigste, dann durchzuhalten. Und du weißt, wenn sowas gedreht wird, es geht nur ein einziges Mal.
Tietjen talkt. 4 Fakten zu Isabel Varell.
Ist geboren am 31. Juli in Kempen am Niederrhein. Und nimmt sich deshalb garantiert jeden Rosenmontag zum Feiern frei, Isabel?
Nein, ich feiere nicht jedes Mal Karneval. Ich bin allerdings in der Tat eine rheinische Frohnatur und habe als Jugendliche und auch als junge Frau den Karneval sehr genossen. Und das wird eigentlich immer so ein bisschen weniger. Vielleicht ist das jetzt der Alterungsprozess. Aber ich bin beim Karneval mittlerweile lieber Zaungast.
Du hattest in der Schule mit Legasthenie zu kämpfen. Hat man das eigentlich damals schon erkannt?
Man hat es nicht erkannt und das ist auch mir zum Verhängnis geworden, denn das war ein weiterer Grund, warum ich immer mehr so als dumm abgestempelt wurde, als gestört. Also die Deutschlehrerin sagte zu meiner Mutter sogar, ich sei also nicht normal. Die Kinder haben über mich gelacht. Ich hatte eben diese extreme Schreib- und Leseschwäche und das war wirklich für mich nicht leicht. Und man hat es nicht erkannt. Ich habe es selber mir diagnostiziert, als ich Anfang 20 war.
Du bist eine fischessende Vegetarierin, weil das gesünder ist oder weil dir Kälbchen und Schweinchen leid tun?
Kälbchen und Schweinchen tun mir sehr leid. Und ich finde, Wissen verpflichtet und man weiß einfach heute so viel. Und wenn ich auf der Autobahn reise, kreuz und quer durch dieses Land und überhole manchmal halt diese riesengroßen LKWs, die voll gefercht sind von diesen armen Schweinen im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich das einfach nicht mehr essen. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren so und ich finde, es ist fürs Leben manchmal ganz gut, wenn man, ich will jetzt hier nicht rumpredigen, aber wenn man so auf das eine oder andere verzichtet. Wir leben in einer solchen Vielfalt und in einem solchen Überfluss und schwer fällt es mir eigentlich nur bei Huhn, aber auch Hühner und Putten tun mir sehr leid. Ich habe so einen Ausfall pro Jahr und dann weiß ich aber genau, wo ich einkaufen gehen soll. Und dann ist das ein Huhn, das wirklich auf einer Wiese gelebt hat und auch länger gelebt hat. Und man kann sich ja da ein bisschen informieren. Ich weiß, dass es schwierig ist für Menschen, für alleinerziehende Mütter oder Geringverdiener, das ist klar. Aber dazu muss ich sagen, wenn man seinen Fleischkonsum reduziert auf zweimal die Woche vielleicht, kann man sich auch wertvolleres und glücklicheres Fleisch leisten.
Absolut, ja. Isabel Varell ist mein Gast. Du hast dich vor langer Zeit mal für den Playboy ausgezogen. Würdest du es heute nochmal machen?
Ich kriege ja leider kein Angebot mehr.
Auch wenn eins käme.
Also ich bin damals da reingeraten gegen meinen Willen. Mein damaliger erster Produzent Jack White hat mich nicht verstanden, warum ich dieses Angebot damals sofort abgelehnt habe und hat mich eingeschüchtert und hat gesagt, andere Frauen würden sich das wünschen. Seine damalige Frau war damals ein Playmate und sie sagt, das hätte ihr auch nicht geschadet, nur mit dem Unterschied, dass sie halt keine Künstlerin war, sondern ein Model. Dann ist das ja auch damals was anderes gewesen. Und ich war dann sehr eingeschüchtert und habe das unter gewissen Umständen, zum Beispiel mit Bikinihose, das heißt, es gibt mich nicht ohne Höschen, habe ich dann eingewilligt und habe das jahrelang bereut, weil ich war plötzlich in einer Schublade drin, in der ich nicht sein wollte. Ich war Sängerin und plötzlich war ich auf Seite 3, das Mädchen von Seite 3 oben ohne. Und das hat mir wirklich richtig wehgetan. Man hat mich auch falsch angesehen und was anderes in mir erkannt. Plötzlich war die Kunst im Hintergrund. Ich war dann plötzlich in einer völlig falschen Schublade und das hat mir echt zu schaffen gemacht. Ach so, du hattest mich gefragt, wenn ich heute...
Ja genau, wenn der Playboy jetzt sagen würde, hier komm, kriegst du 1 Million.
Also ich würde bei der Wahrheit bleiben wollen und ich glaube, ich würde das nicht mehr machen. Also ich bin jetzt 54, also ich kann dir das gleich mal zeigen. Also ich habe, was ich alles so habe, was man alles wegmachen müsste.
Okay, wir machen uns jetzt nackig und Sie hören schön 2 NDR2-Titel. Bis gleich. Isabel Varell ist mein Gast. Sie feiert in diesem Jahr 30 Jahre, ich sag mal, Flachwitz-Geburtstag mit Harpe Kerkeling. Das fing wirklich damals ein bisschen lustig an. Also dieser Brüllgag zum Beispiel ist damals über die Bildschirme gelaufen. Harpe singt für seine Liebste ein nur für sie geschriebenes Lied.
Deine blonden Haare und deine blauen Augen.
Liebling, ich habe keine blonden Haare. Es ist ein leichtes Kastanienbraun.
Entschuldige, Schatz.
Dein leicht kastanienbraunes Haar und deine blauen Augen.
Grau-grün.
Grau-grün? Deine grau-grünen Augen.
Da fällt mir gerade ein, weißt du, wer blonde Haare hat und blaue Augen?
Dein Schatz, weiß ich, wer hat denn...
Das ist meine beste Freundin Eva.
Eva, wer ist denn nochmal Eva?
Ich meine Eva.
Ach, Eva, natürlich, Schatz.
Sag mal, wie heißt eigentlich dein neues Lied?
Eine Nacht mit Eva.
Das ist wirklich 30 Jahre her, Isabel. Guckst du dir sowas gelegentlich noch an? Man kann es ja alles bei YouTube sehen.
Ja, es wird manchmal auch in so kleine Beiträge reingeschnitten. Immer mal wieder Sketche von uns damals. Und ich muss immer noch lachen. Also ich finde das ganz toll. Das war auch damals für mich natürlich eine Riesenchance, als der Regisseur von HP mich gebeten hat, ganz spontan, spiel doch mal einen Sketch mit HP. Und wir wurden ja auch im 0,nix beste Freunde. Das sind wir bis heute. Und das ist eine Freundschaft, die mich wirklich durchs Leben begleitet. Und ja,
wunderbar. Er ist ja auch wirklich ein entzückender Mensch, muss man sagen.
Ja, das ist er wirklich.
Mittlere Reife, so heißt das Zwischenzeugnis in Buchform, das sich Isabel Varell ausgestellt hat. Sie ist heute mein Gast. Isabel, du schreibst sehr offen über deine Kindheit, über deine Jugend, über die Trennung deiner Eltern auch. Das liest sich also... als ob du hättest einstecken müssen als Kind. Sehe ich das richtig?
Ja, also es war befreiend, das einfach mal aufzuschreiben. Und zunächst habe ich auch gar nicht geplant, das so zu veröffentlichen. Aber als es fertig war, habe ich gedacht, komm raus damit. Wir können eigentlich im Leben nur aneinander wachsen, wenn wir uns öffnen wie ein Buch. Und es hat gut getan, einfach mal das auszusprechen und nicht mehr so schön zu reden. Meine Jugendzeit war in der Tat nicht so schön. Meine Eltern haben sich scheiden gelassen. Ich bin ein sogenanntes Scheidungskind. Ich war 9 Jahre alt und meine Mutter ist mit der Situation einfach nicht fertig geworden und war eine Frau, die nicht verzeihen konnte, eine übernervöse Frau, die sie hat um sich geschlagen im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe das abbekommen. Sie hat in mir meinen Vater gesehen und ich glaube, dass sie diese Gewaltausbrüche an mir wirklich, dass es ihm galt und das sind so Dinge, die versteht ein Kind nicht. Und ich bin aufgewachsen ohne Vater dann. Ich habe ihn 30 Jahre nicht gesehen und habe ihn Gott sei Dank vor seinem Tod noch kennenlernen dürfen und habe einen sehr lustigen, tollen Mann kennengelernt. Und ich darf nicht drüber nachdenken, wie viel Zeit ich mit ihm verpasst habe. Dann wird man verrückt.
Du hast ja dann auf deine Art und Weise darauf reagiert, auf diesen Schmerz. Du hast in der Schule im wahrsten Sinne des Wortes nichts anbrennen lassen. Also du hast eine Menge angestellt. Was zum Beispiel?
Ja, das war halt mein Ventil. Ich war die Reaktion, so kann ich mir das heute erklären, warum. Es sind so krasse Sachen. Man fragt sich heute, warum habe ich das gemacht, wissend, dass wieder die Bestrafung kommen würde. Ich stand vorm Jugendrichter wegen Diebstahl. Ich habe eine Nacht auf der Intensivstation eines Krankenhauses verbracht wegen schwerer Alkoholvergiftung. Da war ich 14. Ich habe Feuer gelegt in der Schule. Ich bin also von zwei
Feuer
Schulen
gelegt.
Geflogen.
Das ist schon eine Hausnummer, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Bettina, ich kann dir das nicht erklären, warum macht man sowas? Da ist irgendeine Kraft in jungen Menschen und irgendwo muss die hin. Und wenn du zu Hause keine Gespräche hast oder keine Anerkennung hast oder die Anerkennung nur über Leistung läuft oder wenn du kein Selbstbewusstsein mitbekommst, wenn ein kleiner Mensch nicht gesagt bekommt, hey, du schaffst das schon oder aus dir, du wirst schon deinen Weg gehen, wenn diese Dinge nicht da sind und du hörst eben nur, du landest in der Gosse, aus dir wird niemals was werden, was soll denn ein Kind dann machen? Dann geht es in die Schule und macht irgendwas.
Ich frage mich nur, wenn man als Kind schon so vom Leben und von anderen Menschen enttäuscht wird, erschüttert das nicht das Urvertrauen in andere Menschen fürs ganze Leben?
Ich habe komischerweise halt ein Urvertrauen in mir. Dieses kindliche, spirituelle Gefühl, was wir in uns haben, also diese Gabe, diese spirituelle Gabe, mit der Kinder auf die Welt kommen, nämlich ein grenzenloses Vertrauen zu haben, das möchte ich mir ums Verrecken erhalten. Ich will mir das nicht nehmen lassen und das hat man in mir nicht brechen können.
Das ist wirklich bemerkenswert, dass du das geschafft hast, muss ich sagen. Isabel Varell ist ja mein Gast und wir haben auch diesmal bei Facebook wieder aufgerufen, dazu Fragen an sie zu stellen. Eine hat es in die Sendung geschafft und zwar die von Ada Erichsen, weil das, glaube ich, viele wissen wollen, ob und wann du mal wieder bei Rote Rosen zu sehen bist.
Ach, das ist ja schön. Diese Frage ist mir nicht neu. Das ist auch schön, dass sie mir nicht neu ist, denn viele Menschen und Zuschauer von Rote Rosen geben mir das Gefühl, oh, kommen Sie doch mal wieder zurück. In der Tat gab es so im Abstand von 1,5-2 Jahren mal einen Anruf aus Lüneburg, ob ich mir denn vorstellen könnte, mal wiederzukommen. Und ich beantworte diese Frage immer mit Ja. Das ist also durchaus möglich, dass die Macher dieser tollen Serie die Andrea Weller mal wieder einbauen. Das muss man ja auch mal sehr langfristig vorher wissen, weil man sich dann auch wieder ausklinken muss. Ich würde mich freuen. Ich würde es total gerne machen.
Okay, also Frau Erichsen und alle anderen, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es eines Tages passieren wird. Isabel Varell ist mein Gast bei Tietjen Talk. Mittlere Reife aus meinem Leben, so heißt ihr Buch, ganz frisch auf dem Markt. Musstest du denn überlegen, Isabel, ob das einen nicht älter macht? Denn eigentlich stellt man sich ja jemanden vor, der sein Leben aufschreibt, als im Lehnstuhl sitzend und in so uralten, vergilbten Fotoalben blätternd.
Nee, dieser Gedanke war gar nicht in mir. Ich habe einfach ja angefangen zu schreiben, ohne mir überhaupt zu überlegen, das zu veröffentlichen. Ich habe erst mal nur für mich geschrieben. Und dann kam das aus mir alles so raus. Ich konnte nicht mehr aufhören zu schreiben. Umso schöner ist es jetzt, das in der Hand zu halten, zu sagen, boah ey.
Ja, und man muss ja sagen, boah ey, das ist eigentlich sehr treffend. Ich meine, wirklich nicht jeder hat in diesem Alter so viel erlebt wie Isabel Varell. Wussten Sie zum Beispiel, dass sie lange Zeit in einem Hospiz gearbeitet hat und dazu auch noch eine echte Marathonkönigin ist? Die wirklich wahre Wahrheit über Isabel Varell gleich. Isabel Varell ist mein Gast. Sie war einige Jahre mit Drafi Deutscher liiert, das wissen bestimmt viele, und sogar verheiratet. Du hast aber lange wenig oder gar nichts erzählt über diese Beziehung. Um das zu vergessen oder was hattest du für Motiv?
Ja, die Trennung und die Scheidung war ja sehr unschön. Drafi ist damals zur Presse gegangen und hat das auf seine Art und Weise verarbeitet, öffentlich. Und für mich gab es dann nur eine Alternative, oder ich hatte nur eine, die Decke über den Kopf zu ziehen. Und erstes Mal hat die erste Zeit danach einfach zu weh getan, diese Erkenntnis, dass es schiefgegangen ist, dass es einfach nicht zu retten war. Und was sollte ich denn erzählen in der Öffentlichkeit? Es wäre für mich niemals in Frage gekommen, auf der gleichen Ebene zu antworten, wie er das vorgegeben hat. Wobei ich sagen muss, dass er das unter Einfluss von Drogen gemacht hat. Und ich kann das so öffentlich sagen, weil er selbst nie ein Hehl auch in den Medien gemacht hat aus seinen Schwächen. Sonst könnte ich da jetzt gar nicht drüber reden. Das ist auch wichtig, das zu sagen. Und das ist wirklich echt eine Therapie gewesen. Und dann habe ich mich auch entschieden, das zu veröffentlichen. Man blickt zurück und ich sehe auf einen Menschen, den ich mal sehr geliebt habe und wo ich heute noch verstehen kann, was ich an diesem Menschen geliebt habe.
Ja, und das fand ich ganz beeindruckend, weil man, also ich hatte Drafi Deutschland natürlich auch ab und zu mal in der Sendung und so, und aber das war ja schon in einem Stadium, wo das schon lange vorbei war mit dir. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann diese fröhliche, nette, frische Frau mit diesem Mann zusammen gewesen sein?
Es ist ja auch in der Tat so, dass wir damals so beäugt wurden in unserer glücklichen Zeit, so nach dem Motto, was ist da, was führt die denn zusammen? Er ist so diese dunkle Gestalt, dieses was Geheimnisvolles hat er, aber auch so was Verruchtes. Und ich war natürlich auch auf in gewisser Weise das krasse Gegenteil von ihm. Ich bin nicht so labil wie er. Ich war nie anfällig für Drogen. Wahrscheinlich hat er das auch in mir gesucht und hat auch in mir so eine Art Rettungsanker erkannt. Und es war, wie ich in dem Buch beschreibe, ist es ja auch so, dass er gesagt hat, für dich höre ich auf. Weil für mich war das überhaupt nicht denkbar, mit einem Menschen zusammenzuleben, der Drogen konsumiert. Das würde es für mich einfach nicht geben. Du bist ja nie auf einer Ebene. Ja, und ich kann heute einfach in Frieden zurückschauen. Es ist so wie so ein Fenster, das sich geöffnet hat. Man sieht durch klare Luft. Und irgendwie ist es nur schade, dass ich das mit ihm heute nicht mehr klären kann. Ja, es ist halt so. So ist das Leben.
Und dein jetziger Mann, Pitvari, ist das absolute Gegenteil von Drafi?
Ja, er ist, was manche Dinge betrifft, das absolute Gegenteil, weil er halt auch so ein Mensch ist, der nicht, wie soll man sagen, nicht den Abgrund braucht, um etwas Neues zu erschöpfen, sondern er lebt gesund und normal, sagen wir mal so. Vielleicht gibt es Parallelen, was die Kreativität betrifft, dieses Kunst zu erkennen oder Schönes zu erkennen, Farben zu erkennen. Aber es sind schon sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, Pit und Drafi.
Austherapiert, das klingt ja eigentlich ganz gesund, ist in Wirklichkeit aber der Stempel, den todkranke Menschen in einem Hospiz in ihrer Akte stehen haben. Isabel Varell ist mein Gast heute. Sie hat solche Menschen bei Hamburg Leuchtfeuer begleitet. Warum, Isabel, wolltest du dem Tod so nahe sein?
Ich bin damals mit dem Tod meiner Mutter nicht klargekommen. Ich war sehr in Trauer, so bizarr das klingt. Wir haben ja eben auch drüber geredet, es war ein schwieriges Verhältnis zwischen uns, aber trotzdem waren wir miteinander verbandelt. Und dann war HP eigentlich letztendlich wieder mein Freund in allen Lebenslagen und hat mir den letzten Anstoß gegeben, mal in ein Hospiz zu gehen. Und es war in der Tat für mich heilend, an einem Ort zu sein, wo der Tod ein Thema sein darf. Weil in so einer Phase des Lebens sind selbst beste Freunde manchmal überfordert. Man weiß nicht, wie man Menschen in Trauer tröstet, was kann man tun. Und diese Stunden, die ich dort verbracht habe, das war für mich eine wahnsinnig wertvolle Zeit.
Und es ist ja dabei auch zu durchaus skurrilen Situationen gekommen. Also warst du zum Beispiel mit einer 87-jährigen Dildos inspizieren auf der Reeperbahn. Also entwickelt
nur durchs Schaufenster.
Ja, aber trotzdem entwickelt man in so einer Situation, wo ein Mensch dem Tod schon sehr nahe ist, auch so eine Art sprichwörtlichen Galgenhumor?
Auf jeden Fall. Also ich meine, jeder Mensch ist anders. Es gab auch Sterbende, die waren voller Wut, weil sie eigentlich nicht sterben wollten. Das ist auch nachzuvollziehen. Das waren teilweise sehr junge Menschen. Aber es gab auch diesen Galgenhumor und dieses auf den letzten Metern sich ein ganz offenes Auseinandersetzen mit seinem eigenen Leben. Und Maria war zum Beispiel so ein Fall. Wir haben uns gesucht und gefunden und sie war anzustecken mit Humor. Und ich habe einen anderen Mann noch begleitet, der so um die 40 war, also auch noch natürlich zu jung zum Sterben. er war betroffen von AIDS und haben wir zusammen Kaffee getrunken und er hat auch ganz offen erzählt, wie er sich infiziert hat, von seinen sexuellen Praktiken hat er erzählt. Und da hat sich diese 87-jährige Dame, die eigentlich ländlich gelebt hat, da sehr tolerant mit auseinandergesetzt. Also die hat sich nochmal so geöffnet auf den letzten Metern, das war unwahrscheinlich. Also sie hat eigentlich eher mit Intoleranzen gelebt und Diskriminierungen auch von ihrer Seite aus und hat sich da nochmal völlig umgekrempelt. Und es hat ihr auch leid getan, dass sie vorher über gewisse Dinge anders gedacht hat. Und das fand ich so bewegend.
Mhm. Was ist denn nu? War Isabel Varell mal für 2 Wochen mit Heinz Sielmann Schildkrötenfilmen auf den Galapagos-Inseln? Oder war sie mit Desiree Nick Ameisenbär-Anus im australischen Busch naschen? Sie ahnen es. Ich glaube, ich bin auch ganz dicht dran an der Wahrheit.
Gleich.
Umwege verbessern ja die Ortskenntnis, sagt ein altes Sprichwort. Isabel Varell ist mein Gast. Isabel, war das auch deine Maxime, als du 2004 ins Dschungelcamp gegangen bist?
Mein Leben besteht ja aus vielen Spielplätzen. Und der Dschungel war halt ein Spielplatz, wo ich irgendwie gedacht habe, ach, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich, schwuppsdiwupps, war ich dann plötzlich im Dschungel, ja. Aber eine Teilschuld trifft auf Lisa Fitz. Sie war ja in der ersten Staffel und dann habe ich mir gedacht, ich finde die so toll, die Frau.
Ja.
Und habe ich mir gedacht, naja, wenn die das macht, unbeschadet irgendwie, dann kann ich das eigentlich auch machen.
Wie war das denn für dich als Vegetarierin? Ich meine, diese gruseligen Sachen, die man da essen muss. Wie hast du das denn umschifft?
Ich habe das auch angegeben vorher, dass ich keine Tiere esse. Und da haben die gedacht, wow, mal gucken, was die noch alles macht, wenn die Hunger hat. Aber ich habe wirklich diesen Dschungel verlassen und nicht in ein einziges Tier reingebissen. Also dann waren da diese zappelnden Maden, die Desiree Nick ja also runtergeschluckt hat,
ja, ja.
Wo auch alle gesagt haben, die schmecken irgendwie nach Scheiße.
Was war denn für dich die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war eigentlich ja, das auszuhalten, 16 Tage und Nächte mit Desiree Nick. Hast du noch irgendwelche Fragen?
Und wenn du das im Nachhinein nochmal siehst, also kann man ja diese Ausschnitte, denkst du dann, ja, war alles okay oder denkst du, oh Gott, wie konnte ich nur?
Also ich habe es mir nicht angesehen, aber ich denke niemals, wie konnte ich nur. Also ich stehe immer zu allem, was ich mache. Ich bin zwar nicht aus Geldnot in den Dschungel gegangen, das wird ja oft unterstellt oder heutzutage ist es bei vielen so. Ich meine, du siehst ja im Dschungel nie so richtig erfolgreiche Leute, die so, also so ein Herbert Grönemeyer würde da nie sitzen.
Das kann man auch schwer vorstellen.
Bettina, es gibt ganz viel zwischen Geldnot und Herbert Grönemeyer.
Das stimmt.
Ne, da ist eine Riesenspanne und irgendwo dazwischen war oder war ich und habe schon mir was davon versprochen, dass die Theater, in denen ich ein Kleinkunstbühnenprogramm gespielt habe, voller werden, dass die Musik, die ich mache, mehr Beachtung finden würde. Also man wünscht sich etwas, man geht nicht in den Dschungel, wenn es bei dir bombig läuft.
Aber war es denn so, dass das einen Schub gegeben hat?
Also bei mir ist es nicht bombig gelaufen davor. Ich bin immer gut mitgeschwommen. Ich kann nicht sagen, dass ich davon profitiert habe. Es war nur so eine Liebeswelle schwappte über mich. Wildfremde Menschen haben mich in den Arm genommen an Ampeln. Und zwar jede Generation, auch Junge. Deswegen war ich dann, meine Popularität war über Nacht oder in diesen 16 Tagen und Nächten enorm gesteigert worden, auch für andere Generationen. Das war ganz schön, aber ich würde es heute nicht mehr machen.
Isabel Varell ist mein Gast. Sie ist nicht nur lustig, sie ist nicht nur hübsch und redegewandt und sozial eingestellt, sie ist auch extrem sportlich. Mit über 40 hast du angefangen, Marathon zu laufen. Wie kam das?
Ja, ich war immer unsportlich. Ich meine, die Figur ist ab einem gewissen Alter kein Zufall mehr, also muss man irgendwann etwas tun und ich war immer unsportlich. Und dann habe ich mit Anfang 40 mir Schuhe gekauft und habe mit dem Laufsport angefangen. Damals habe ich hier in Hamburg gelebt und in St. Georg um die Ecke von der Außenalster und habe meine ersten Gehversuche und Laufversuche gemacht. Und dann hatte ich plötzlich die bizarre Idee, Mensch, ich stelle mich doch mal an den Start von einem Marathon. Warum macht man etwas? Warum geht man laufen? Und ich habe dann irgendwann selber gemerkt, es ist schon eine Art Weglaufen. So viel, wie ich gelaufen bin, das war schon eine Form von Weglaufen. Vor allem was passiert ist, die gescheiterten Beziehungen, der Verlust der Eltern. Meine Mutter ist gestorben, mein Vater, mein Stiefvater. Und es war dann der Laufsport irgendwie so etwas, wo man sich so auf den Körper konzentrieren konnte und sich so ausgelaugt hat. Vielleicht war es das auch, dass es leichter war, dann an gewisse Dinge nicht zu denken. Und mit dieser Energie habe ich mich an den Start gestellt und meinen ersten Marathon gemacht. Heute ist es für mich rückblickend etwas, ich habe so unglaubliche Erlebnisse gehabt auf diesen Marathonläufen und habe gedacht, es ist wert, darüber zu schreiben, das zu erzählen. Ich bin in New York gelaufen, dreimal in Hamburg, in Berlin, in Venedig. Und das hat mich wirklich auch extremst bereichert, mich als Mensch, auch dieses Gefühl unter Menschen, wie Menschen unter sich sind. Und das hat mich auch so glauben lassen, immer wenn ich im Ziel angekommen bin, dass die Menschen gut sind. Weil wenn du schwächelst, wenn der Mann mit dem Hammer da steht, der steht ja immer so in etwa bei Kilometer 34, dieser berühmte imaginäre Mann mit dem Hammer, ja, der dir mal ordentlich einen auf den Dez gibt, da auf einmal merkst du plötzlich, dass du Menschen um dich rum hast, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, komm, du bist so nah am Ziel, lauf weiter, du schaffst das. Und seitdem übertrage ich halt auch diese Momente in mein normales Leben, in mein Berufsleben, in mein Privatleben. Jeder von uns hat an der Strecke mal den Mann mit dem Hammer. Und dann sage ich mir, du kannst das alles schaffen. Mhm. Und das war für mich so heilsam.
Und läufst du immer noch?
Ich laufe immer noch, aber nicht Marathon, jetzt seit einigen Jahren nicht mehr. Aber einen Wunsch habe ich noch offen, diesen Marathon du Médoc im Bordeaux-Weingebiet. Da ist die Strecke an 25 Winzern entlang und da trinkt man statt Wasser Weinchen.
Ja, das hat eine Freundin von mir gemacht und das muss ganz toll sein.
Ja, ja, das ist eine Party und das muss ich noch erleben. Da werde ich mich aber trainieren auf einen halben. Da laufe ich einen guten halben und die zweite Hälfte wird geschlendert.
Ein Stückchen hier, ein Stückchen da. Das wäre auch was für mich.
So, 2 Stunden haben wir uns jetzt, wie ich finde, äußerst unterhaltsam durch die mittlere Reife mit Isabel gearbeitet. Bevor wir beide jetzt laufen gehen, nicht direkt zu Médoc, aber vielleicht mal so eine kleine Runde um die Alster, wüsste ich gerne noch, Isabel, was steht denn an als nächstes? Was machst du als nächstes? Dein Buch ist ja nun fertig.
Ja, also ich bin mit dem Buch sehr beschäftigt, mit Lesungen. Das kann man auf meiner Homepage bei den Terminen sehen. Das wird auch hoffentlich noch eine Zeit lang weitergehen, weil es macht mir sehr viel Freude. Ich mache musikalische Lesungen, ich singe auch. Und dann spiele ich im Sommer wieder im Berlin-Theater das Musical, das ich letztes Jahr schon gespielt habe, Hammerfrauen. Ich schreibe gerade an neuen Songs. Es wird im Herbst ein Album geben. Also ich habe den Kalender ziemlich voll und alles spannend.
Ja, also Sie sehen, es gibt viel zu tun im Leben von Isabel Varell. Wenn Sie mehr wissen wollen, gucken Sie einfach mal auf Ihre Facebook-Seite. Auf unsere können Sie natürlich auch gerne gucken. Schönen Sonntag noch und genießen Sie Ihr Leben. Wir hören uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Vielen Dank, Isabel.
Ich brauche noch ein Selfie mit dir.
Das machen wir auf jeden Fall und setzen das auf unsere Facebook-Seite. Genau. Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Ganz
Danke
toll.
Und tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.